96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de.
Ich habe es ja schon vor ein paar Tagen angekündigt bei der Episode mit Berater Jörg Neblung, dass wir uns relativ schnell zurückmelden werden. Aus dem Wir ist dann aber ein Ich geworden, aber weil ich das alleine nicht machen kann, ist aus dem Ich dann wieder ein Wir geworden. Heute ist Dennis nicht mit dabei, dafür aber zwei Leute, die mit mir über das Testspiel gegen Werder Bremen reden können, das heute am Sonnabend stattgefunden hat. Ich sage Hallo an 96freunde.de Autor Henrik Zinn.
Einen wunderschönen guten Abend in die Runde.
Und ebenfalls mit dabei 96freunde.de Autor Maximilian Wilsmann. Hi Maxi.
Moin.
So, wir haben die Generalprobe hinter uns. Hannover 96 hat mit 0-2 bei Werder Bremen verloren. Fangen wir doch ganz grundsätzlich an. Euer Eindruck vom Spiel?
Ja, mein Eindruck vom Spiel gegen Werder Bremen, Generalprobe gegen einen Bundesligisten ja. Dementsprechend war ja zu erwarten, dass es durchaus etwas schwieriger werden könnte, wenn man sich die Elf von Werder Bremen anschaut. Die haben ja jetzt auch mit einer relativ guten Besetzung gespielt. Ich war aber tatsächlich, ich möchte fast sagen, ein bisschen positiv überrascht. Also ich habe das Spiel mir komplett angeschaut und klar, wir haben kein Tor geschossen. Wir hatten jetzt auch nicht so viele Chancen, haben jetzt nicht irgendwie groß die Möglichkeiten herausgespielt. Aber ich fand, das Spiel an sich war schon relativ organisiert. Ich hätte es, bin ich ganz ehrlich, tatsächlich schlimmer erwartet. Gut, bei den Gegentoren, da werden wir mit Sicherheit gleich auch nochmal drüber sprechen, vor allem über die Entstehung.
Ja.
Aber an sich vom Spiel her kann man, denke ich, auf jeden Fall drauf aufbauen. Also ich würde nicht sagen, es ist eine Woche vor dem Saisonstart und wir stehen quasi bei Null.
Henrik, was hat schon gut funktioniert und woran hapert es noch?
Ich muss sagen, ich habe die Struktur im Spiel auch erkannt. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei insgesamt 9 Neuzugängen. Da habe ich auch mit Schlimmeren gerechnet und ich hätte jetzt auch gedacht, dass es wirklich im Zusammenspiel und im Gefüge noch hapert, aber das war auf keinen Fall so gut. Klar, es gab jetzt vor allem beim zweiten Gegentor einen individuellen Fehler, aber das hatte nichts mit der Mannschaftskonstellation oder was auch immer zu tun. Wie gesagt, das hat man ganz gut erkannt und die Raumaufteilung hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Allen voran in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld. Okay, jetzt mal die beiden Gegentore ausgeschlossen, sah das eigentlich schon sehr gut aus. Wo man jetzt vielleicht noch ein bisschen arbeiten könnte, ist im Gegenpressing, allen voran in der gegnerischen Hälfte. Da sind dann doch noch ein paar Stockfeder unterlaufen und auch viele Bälle in die Spitze herein, die waren einfach zu unkontrolliert gespielt, sodass man da mögliche Großchancen eben nicht herausspielen konnte. Aber ansonsten hat mir das als Spiel eigentlich auch recht gut gefallen und ich finde, den Klassenunterschied hat man jetzt nicht so gesehen.
Stichwort Gegenpressing. Die Mannschaft von Kenan Kocak, die ist oftmals richtig, richtig hoch am Pressen. Und da wird schon, ja, irgendwie der Spielaufbau in der hintersten Linie des Gegners wird schon direkt versucht zu. Sie versuchen den Spielaufbau schon direkt ganz am Anfang zu unterbinden. Dabei ist auch auffällig, wie offensiv allgemein auch die Außenverteidiger agieren. Und vielleicht können wir bei der Gelegenheit, bevor wir über jegliche Gegentore und so weiter mal sprechen, auf unsere ersten beiden Neuzugänge mal gucken. Denn wir haben ja noch gar nicht hier im Podcast über die Neuzugänge gesprochen. Unsere Außenverteidiger, die hochpressenden, hochstehenden, das waren gegen Werder Seymour Royer und Niklas Hult. Und ich finde, die haben das gar nicht mal so schlecht gemacht.
Da kann ich nur zustimmen. Also ich persönlich muss schon sagen, dass ich ein kleiner Fan von Seymour Royer geworden bin. Der gefällt mir auf der rechten Seite extrem gut, gerade das hohe Pressing. Und man sieht ihn auch sehr, sehr oft in der gegnerischen Hälfte. Das habe ich vor 1-2 Jahren oder in den letzten 2 Jahren ein bisschen vermisst, dass auch mal der Mittelfeldspieler unterlaufen wird, sodass sich Moruya in die Flankenposition bringt, dass sich der Rechtsverteidiger in die Flankenposition bringt. Und Moruya macht das eben. Und er sucht auch den Zweikampf, geht ins Dribbling. Also er traut sich schon einiges zu. Das ist eigentlich für einen Neuzugang, finde ich, außergewöhnlich. Gerade wenn man auch noch von einem anderen Kontinent kommt. Da muss ich sagen, hat die Integration, glaube ich, ganz gut funktioniert. Der ist schon voll in der Mannschaft drin. Und ja, sein Zweikampfverhalten, wie gesagt, gefällt mir gut. Er ackert viel auf der rechten Seite. Man hat es auch immer wieder gesehen, heute auch im Testspiel. Da war er irgendwie gerade in der gegnerischen Hälfte. Dann kam der Gegenangriff und er hat im eigenen 16er irgendwie wieder einen Ball weggerätscht. Also ja, er gefällt mir echt richtig gut.
Ich muss sagen, im Dribbling hat mir Moroja noch mit am schlechtesten gefallen. Der hat sich ein-, zweimal tatsächlich auf rechts irgendwie festgedribbelt. Aber in allem anderen war er irgendwie, finde ich, schon voll da. Er hat sich in die Zweikämpfe reingeschmissen und ja, wie du auch schon gesagt hast, vor allem körperlich ist er ja total auf dem Niveau. Also Deutschland ist, glaube ich, von der Spielart her schon ein relativ körperliches Land und ich weiß nicht, wie das in Japan aussieht, weil der kommt ja direkt aus Tokio, aber der scheint gar keine Probleme zu haben mit der Athletik, oder Maxi?
Also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Moroja hat mich heute auch schon überzeugt, vor allem was das Defensive eben angeht. Du hast es gerade angesprochen, also ich habe da auch so zwei, drei Fehlpässe auch in Erinnerung im Aufbauspiel, wo man mit Sicherheit noch Verbesserungspotenzial hat. Aber gerade im Defensiven hat er, finde ich, schon ein gutes Spiel abgeliefert und ist da eben selbstbewusst vorangegangen, in die Zweikämpfe gegangen. Und ja, ich bin echt zufrieden, muss ich sagen. Also sowohl mit Moroja als auch mit Hult. Moroja hat mir heute ein bisschen besser schon gefallen, aber ich denke auch Hult kann da auf jeden Fall überzeugen. Und das sind zwei Männer, die uns da hoffentlich auf der Außenbahn noch viel Freude bereiten werden.
Maxi, jetzt hast du auch Niklas Hult schon zum ersten Mal gesehen. Was würdest du sagen, macht sein Spiel aus?
Ui, schwierige Frage.
Oder sagen wir, welche Eigenschaften hat er?
Also ich muss tatsächlich sagen, also ich fand, er hat ein solides Spiel gemacht heute. Es ist jetzt nicht so, als könnte ich dir drei, vier Aktionen von ihm benennen, wo die mir in Erinnerung geblieben sind, wo er heute besonders überzeugt hat. Aber ich fand, er hat das relativ solide gemacht. Also es war jetzt nicht so, und das kennen wir auch anders von Hannover 96, es war jetzt nicht so, dass ich nach dem Spiel da gesessen hätte und gesagt hätte, ja, da sind wir jetzt drei, vier, fünf Aktionen in Erinnerung, die über seine Seite gingen, wo er überhaupt nicht, oder wo der Linksverteidiger überhaupt nicht da war. Also ich fand auch, dass er halt relativ stabil hinten stand, das Ganze relativ abgeklärt gemacht hat und ja, bis auf das Gegentor eigentlich auch ohne große Fehler. Zumindest wäre mir jetzt keiner in Erinnerung geblieben.
Ich finde ja, der bringt eine ziemlich gute Technik auch mit und ein ziemlich sauberes Passspiel für so einen Linksverteidiger. Und was mich besonders beeindruckt hat bei Niklas Hult, ist, dass er, das war ganz normal für ihn und überhaupt kein Problem, so irre hoch zu spielen. Und ich weiß jetzt nicht, wie er es vorher gemacht hat bei den Vereinen davor und wie er normalerweise mal gespielt hat, aber das schien für ihn gar kein Problem zu sein, diese Anforderungen von Kocak auch anzunehmen und umzusetzen. Und von allen Neuzugängen hat er mir auf dem Platz gegen Werder eigentlich am besten gefallen.
Zum hohen Stellungsspiel, also er kann ja auch im linken Mittelfeld spielen, das hat er, glaube ich, bei AEK Athen auch häufiger gemacht. Wenn ich mich nicht irre. Und das hat man halt eben auch gesehen. Und ich finde gerade die Konstanz, die Maxi gerade angesprochen hat, das ist seine Stärke. Also ich habe mir nach dem Abgang von Jannes Horn damals, der gerade gegen Ende der Saison gute Leistungen gezeigt hat, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, ja jetzt geht's wieder los. Das alte Problem, über die Außen kriegt Hannover dann die Gegentore. Aber ich muss sagen, also Niklas Hult war eine Nummer, die ich absolut nicht auf dem Zettel hatte. Ich habe den Spieler auch noch nie vorher gesehen oder habe ihn verfolgt. Aber ich muss sagen, dafür, dass man ihn halt eben nicht auf dem Schirm hatte, bin ich auch echt positiv überrascht. Wie gesagt, er macht keine Fehler, er spielt unaufgeregt, was halt eben auch zu seinen Stärken gehört. Also selbst wenn dann mal irgendwie ein Fehler im Mittelfeld passiert oder unterläuft, man hat nicht das Gefühl, Niklas Hult weiß nicht, was er machen muss und weiß nicht, wie er sich zu bewegen hat. Und das ist wieder so ein Argument, was positiv für einen Neuzugang ist. Er kann sich direkt in das Spielgeschehen einbinden und weiß, wie er sich auf dem Platz zu verhalten hat. Und wie gesagt, in den Vorbereitungen der letzten Jahre sah das ganz anders aus.
Ich glaube, wir können abschließend zu den Außenverteidigern sagen, dass Gary Zuber und Kenan Kocak durchaus gute Arbeit geleistet haben und es wäre überraschend, wenn ihr mir dort jetzt widersprechen würdet. Brauchen wir denn links und rechts auf den Außenverteidigerpositionen jetzt nochmal wen oder reicht das, wenn wir, ich sag mal, links noch Philipp Ox haben und rechts eventuell Kingsley Schindler so als Backup oder vielleicht auch Niklas Thaner, der hat das auch mal gespielt in der Vorbereitung rechts hinten. Brauchen wir noch wen?
Also ich würde tatsächlich schon sagen, es wäre mit Sicherheit nicht von Nachteil, wenn wir noch einen Spieler da holen könnten, der vielleicht auch links und rechts spielen kann. Also ich bin echt zufrieden von dem oder mit dem, was ich bisher von Moroya und von Hult gesehen habe. Und du hast es gerade angesprochen, wir haben ja den einen oder anderen, der auch aushelfen kann auf den Außen. Aber ich muss schon sagen, Philipp Ox, vielleicht kann er da auch reinwachsen, aber er ist für mich tatsächlich nicht unbedingt der Linksverteidiger. Tarnath, hast du ja auch gesagt, der hat das auch schon mal gespielt, wurde heute ja, glaube ich, dann auch für Hult eingewechselt. Also hat er ja auch, weiß ich gar nicht, ob er die Position dann übernommen hatte oder mehr ins Zentrum gerückt ist. Also wir haben schon Leute zwar, die das machen können, aber ich bin der Meinung, wir sollten da vielleicht nochmal einen holen, der sowohl links als auch rechts verteidigen kann außen, weil ja, es ist, finde ich, ein bisschen schwierig, sich dann eben auf die beiden zu verlassen, dass Moroya und Hult wirklich da die ganze Saison konstant spielen, die ganze Saison fit bleiben. Und fände es schon einen ziemlich heftigen Schritt von 5 Außenverteidigern in der letzten Saison jetzt nur noch zu 2 oder ja, auf 2 zu setzen.
Das stimmt, das wär eine drastische Reduktion, aber ich würde sagen, zum Beispiel im zentralen Mittelfeld würde ich persönlich lieber noch einen Transfer sehen. Also kommt natürlich darauf an, wie viele Spieler jetzt letztendlich noch verpflichtet werden. Aber ich meine, zur Not, Eles hat ja auch schon mal auf den Außenverteidigerpositionen gespielt. Zur Not könnte man bestimmt auch einen Innenverteidiger auf die Außen stellen. Also ich sage...
Ja, aber nicht, nicht in dem System von Kutschak. Nicht, wenn die Außenverteidiger so wichtig für die Offensive sind. Ich glaube nicht, dass
ja,
du...
Stimmt, das ist ja ein Argument, ja.
Ja.
Ja. Aber ich persönlich würde trotzdem sagen, dass wir Stand jetzt auf den Außenverteidigerpositionen besser aufgestellt sind als letzte Saison. Also das ist mein Eindruck, auch wenn es weniger Spieler sind, aber...
Zumindest in der ersten Reihe.
Ja, Qualität geht da deutlich über Quantität.
Kleine Randnotiz zu Philipp Ox. Ich glaube mittlerweile, dass der so ein klein wenig underrated ist, weil in der Vorbereitung, ich habe den jetzt ein paar Mal gesehen, der macht halt vieles einfach grundsolide. Der fällt jetzt nicht durch irgendwas Verrücktes auf und der ist kein super auffälliger Spieler, aber der hatte in den Vorbereitungsspielen immer verschiedene Aufgaben bekommen, verschiedene Positionen gespielt und insgesamt löst er doch die meisten Sachen, die meisten Probleme, die auf ihn zukommen, doch sehr, sehr grundsolide und langsam gewinnt er an Stabilität, finde ich.
Also, ich weiß nicht. Das Problem bei mir ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ich bei ihm so ein bisschen voreingenommen bin, dass ich ja immer noch bis heute nicht ganz verstehe, warum man im Winter einen Hansson abgegeben hat, einen Ox geholt hat und er... Also das, da sind wir uns, oder denke ich mal auch alle einig, dass er auch einen etwas schwierigeren Start hatte, ist ja auch logisch. Ich meine, wenn man bei Hoffenheim 2 spielt, das ist natürlich dann nochmal ein anderes Level, wenn man dann bei Hannover spielt, in der zweiten Liga. Aber, also wo ich dir recht geben muss, ich finde, er hat sich auch entwickelt schon, seitdem er zu uns gekommen ist. Aber ich würde sagen, von dem, was er bisher so für Aufgaben bekommen hat, könnte er ungefähr in die Rolle von Edgar Pripp wachsen, eben dass er sich auf der linken Seite sowohl offensiv als auch defensiv wohlfühlt, dass er aber auch im Zentrum spielen kann, aber für mich hat sich bisher oder hat er bisher noch nicht so die Spiele geleistet, wo ich sage, jo, da ist er mir jetzt positiv in Erinnerung geblieben oder da hat er sich gut eingefügt. Also ich glaube, er ist noch so ein bisschen auf der Suche, aber vielleicht kann er da ja noch reinwachsen.
Ja, sehe ich auch so. Also es ist weder schlecht noch richtig gut, also es ist ein bisschen unauffällig. Ich glaube, da wird einfach noch Training benötigt, sage ich mal so. Es ist natürlich so, dass man erst jetzt auf der linken Seite verdammt schwer hat. Also mit Tomasi ist jetzt natürlich nochmal ein Neuzugang gekommen, der auch linkes Mittelfeld spielen kann. Iwina kann bestimmt auch linkes Mittelfeld spielen. Muslia gibt es da theoretisch noch. Also da gibt es sogar ausnahmsweise mal eine Konkurrenzsituation.
Ich bin mir, um dir kurz reinzugrätschen, ich bin mir relativ sicher, dass Kutschak mit Ox vor allem als Backup hinten links plant.
Das ist gut möglich. Ja, ich glaube auch, dass das die Position ist, die ihm dann sogar liegen könnte, weil er hat halt den Offensivdrang, den es ja, wie wir gerade schon gesagt haben, bei Hannover 96 jetzt unter Kutschak definitiv gibt. Und ich glaube auch, das ist die Position, wo er, naja, ich sag mal, die meisten Chancen dann im Endeffekt hat.
Es sollte nur eine kleine Randnotiz werden, wir müssen es jetzt auch mal abhaken. Auf die Innenverteidigung, wo wir gerade da so hinten sind, würde ich nochmal blicken wollen. Mein kleines Sorgenkind ist der Timo Hübers in dieser Vorbereitung. Hübers hat sich in den Testspielen echt einige Fehler geleistet, immer mal wieder haarsträubende Fehlpässe rausgehauen und ein paar Mal unsicher gewirkt. In anderen Momenten war er dann aber das grätschende Biest und hat noch den Ball in letzter Sekunde zurückgeholt. Ich glaube, Hübers ist aktuell noch in so einer kleinen Findungsphase. Ist euch Ähnliches beim Spiel gegen Werder aufgefallen?
Ja, tatsächlich. Habe ich da auch eine Szene noch im Kopf heute, wo er den Ball quasi als letzter Mann fast vertändelt hat, beziehungsweise fast nicht hätte richtig rausklären können. Dann wäre da ziemlich sicher ein Gegentor raus entstanden. Dann konnte er ihn doch gerade noch so klären und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, oder nicht das Gefühl, das wird ein bisschen zu weit gehen, aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er vielleicht jetzt in die Rolle von Waldemar Anton rutschen könnte, die Anton eingenommen hat, als Salif Sané den Verein verlassen hat. Dass er auf einmal jetzt mehr Verantwortung hat, die er eigentlich auch übernehmen kann, die er auch übernehmen muss und wo er sich vielleicht aber erst noch so ein bisschen reinfinden muss. Und wenn er dann quasi als der neue Abwehrchef gesehen wird, dass ja, das vielleicht ihn hier und da noch ein bisschen überfordert, ohne dass ich jetzt sagen will, dass ich Hübers da nicht sehe. Also ich sehe in ihm einen sehr guten Innenverteidiger, der auch durchaus diese Rolle übernehmen kann. Aber ich denke mal durchaus, dass in diesem Sommer noch mal ein bisschen mehr Verantwortung auf ihn zukommt. Er ist ja jetzt auch im Mannschaftsrat und vielleicht muss er da erst noch so ein bisschen reinwachsen. Vielleicht kommen daher so die kleinen Unsicherheiten.
Was ich, Henrik, auf jeden Fall denke, ist, dass so eine Innenverteidigung mit Hübers und Franke mit dem Ball am Fuß vielleicht nicht die beste Variante für einen ordentlichen Spielaufbau ist. Ich habe da so ein bisschen tatsächlich Eles vermisst und seine Spieleröffnungen. Und mit Franke und Hübers war mir das noch so ein bisschen zu bodenständig, wenn ich es so nennen darf.
Ja, das stimmt. Das Problem sehe ich in der Tat auch. Nochmal zu Hübers. Ihr habt schon recht mit dem, was ihr gesagt habt, aber man muss natürlich auch mal gucken, was jetzt in den letzten 2 Jahren mit ihm passiert ist. Er war natürlich so lange verletzt und hatte gar keine Spielpraxis und ist dann auf einmal in die Mannschaft gerutscht aus der Not heraus und jetzt hat er fast schon eine Leaderrolle irgendwie zugeschrieben bekommen. Ich habe da ein bisschen Angst, dass das in so eine Situation abdriften könnte, wie als Anton zum Kapitän gemacht wurde. Klar, davon ist er jetzt noch ein bisschen entfernt, aber der Druck war dann einfach irgendwann so groß, dass der Spieler einfach nicht mehr funktioniert hat und das muss unterbunden werden. Der Vorteil ist natürlich jetzt, Hannover hat jetzt 4 Innenverteidiger. Man kann jetzt auch mal durchtauschen und im Notfall kann man auch sagen, entweder ist Hübers irgendwann mal Backup oder er wird halt ausgewechselt. Also für 90 Minuten reicht es, glaube ich, nicht, auch von der Konzentration her. Und da muss man meiner Meinung nach ein bisschen aufpassen. Und zu Eles, ich finde, Eles ist so ein bisschen der unscheinbare Innenverteidiger, der aber konstante Leistung bringt und sich immer weiterentwickelt. Jetzt heute, dass er nicht mitgespielt hat, hat man auf jeden Fall gesehen, weil er schon konstant Konstanz in die Hinterreihe bringt. Von daher gehe ich auch davon aus, dass er in der kommenden Saison eine wichtige Rolle spielt, zumal er jetzt ja auch viel Erfahrung mitbringt. Er ist seit 2 Jahren schon bei Hannover, kennt jetzt auch den Verein, von daher, ja, ich glaube, wie gesagt, er nimmt wird eine wichtige Rolle einnehmen und kann mit seiner Sicherheit hinten drin sehr wichtig werden.
Lass uns, bevor wir diesen Block zumachen, noch ein paar Worte zu Baris Baştaş verlieren. Unser Neuzugang aus der 2. türkischen Liga hat gegen Werder im defensiven Mittelfeld gespielt, hatte das davor in einem Testspiel schon mal gemacht. Es ist nicht seine Stammposition, aber was können wir über ihn aus diesem Spiel schon mal lernen? Was für ein Spielertyp mag Baris Baştaş wohl sein?
Ein sehr robuster Spielertyp, der die Zweikämpfe annimmt und er bringt eine gute Körpergröße mit. Er bringt, das Gewicht auf die Waage hört sich doof an, aber er ist halt ein stämmiger, guter Innenverteidiger beziehungsweise dann ein Akteur, der im defensiven Mittelfeld agiert und kann so ein bisschen aufräumen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, hat Hecki heute im Spiel gesagt, da ist der Staubsauger. Fand ich ganz passend, weil ich glaube, er ist wirklich so jemand, der einfach mal aufräumt. Er ist auch Er bringt auch die nötige Aggressivität mit. Also das hört man ja auch häufiger aus der türkischen Liga, dass es da auch recht körperbetont zur Sache geht. Und diese Eigenschaft hat er auf jeden Fall nicht verloren. Ja, und ich glaube, er kann auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor werden. Zumal er definitiv unterschätzt wurde vor seinem Transfer. Also jeder Mann, mich eingeschlossen, hat sich gefragt, okay, wer ist das? Zweite türkische Liga hört sich jetzt natürlich nicht so pralle an. Ja, aber ich glaube, das war ein guter Griff.
Ja, und ich glaube, dieser Wechsel ist halt so eine richtige Win-Win-Situation, weil auf der einen Seite bekommt 96 einen ablösefreien Spieler, der nicht viel Gehalt kosten dürfte, der die Körperlichkeit mitbringt, der einfach ein grundsolider, robuster und kompromissloser Innenverteidiger ist. Und auf der anderen Seite bekommt Baştaş nochmal die Möglichkeit, vielleicht bei einem größeren Verein zu zeigen, was er kann und wer er ist. Und ich vermute, dass 96 für ihn der bislang größte Verein in der Karriere ist. Und ich glaube, die werden sich, er und der Verein, sich gegenseitig bereichern.
Ja. Das sehe ich auch so. Was ich halt ein bisschen schade finde, aber das trifft nicht nur auf den Transfer von Baştaş zu. Es heißt halt generell, der ist schon 30 und schon wieder ein 30-Jähriger. Ich meine, gerade für einen Innenverteidiger, der kann locker noch 4-5 Jahre auf richtig gutem Niveau spielen. Und ich finde, das macht den Transfer immer so ein bisschen kaputt. Das ist so ein Geschmäckle, was da rüberkommt. Das finde ich nicht so schön. Weil das halt den Spielertypen, nahezu schon degradiert. Also ich meine, wir haben es jetzt bei Baştaş, das ist ein super Beispiel. Der Junge hat echt eine gute Leistung abgeliefert und auch stabile Leistung, seitdem er bei Hannover 96 ist. Und ich finde, da sollte man dann mit den Vorurteilen einfach ein bisschen vorsichtiger sein.
Also vom Spiel kann ich berichten, er braucht noch keinen Gehstock. Also seid beruhigt. So, wir wollen uns gleich mal ins Mittelfeld vorarbeiten. Davor eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Zurück beim 96-Freunde-Podcast. Wir besprechen das Spiel gegen Werder Bremen und was wir dort schon über unsere Neuzugänge bei 96 haben lernen können. Die Abwehr haben wir einigermaßen durch. Ich mach mal einfach so im defensiven Mittelfeld weiter. Ich bin ja immer interessiert daran, was machen die Eigengewächse von 96. Und ein Eigengewächs durfte gegen Werder von Anfang an auf der 6 ran. Tim Walbrecht, wie hat er das in der ersten Halbzeit, denn danach wurde er ausgewechselt oder vielleicht sogar ein bisschen später noch, ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht mehr, aber wie hat er das für euch gemacht?
Also ich fand, er hat das ganz solide gemacht, ganz gut. Das hat mich ja ein bisschen überrascht, ihn da zu sehen, weil ich ihn, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich konnte nicht alle Vorbereitungsspiele verfolgen, deswegen kann es auch sein, dass er jetzt in den anderen da auch schon gespielt hat und ich das einfach komplett verpennt habe, aber ich hatte ihn da nicht erwartet, weil ich ihn eher als Innenverteidiger in Erinnerung hatte, aber es hat mich gefreut und ich fand auch, er hat es ganz gut gemacht, also auch da ähnlich, was heute bei vielen Spielern von Hannover gilt oder für mich gilt, weil ich eben das Spiel so einschätze, auch bei ihm wenig Aktionen, wo ich sage, ja, da erinnere ich mich dran, da hat er jetzt super den Ball hinten rausgespielt oder super einen Angriff unterbunden. Aber andersrum kann ich mich jetzt auch an keine Situation erinnern, wo ich sage, da hat er jetzt einen großen Fehler begangen oder große Unsicherheit gezeigt. Also ich glaube, er hat das schon ganz gut gemacht. Und was mich freut, ist, dass er eben ja als Innenverteidiger und offensichtlich auch als defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt werden kann. Und das wäre auf jeden Fall ein Spielertyp gewesen, den ich mir noch gewünscht hätte. Und es wäre umso schöner, wenn wir den in unseren eigenen Reihen hätten. Jemand, der eben in der Innenverteidigung spielen kann, der aber auch mal auf der 6 aushelfen kann, da so ein bisschen Körperlichkeit mitbringt, das Spielverständnis auch ein bisschen mitbringt und vielleicht ist er der Mann, den ich mir da gewünscht habe.
Lass mich ein bisschen provozieren. Auch ich finde, dass Tim Walbrecht das definitiv nicht schlecht gemacht hat gegen Werder, aber mir ist bei ihm dann doch aufgefallen, gerade wo Mike Franz heute nicht mit dabei war, wie wichtig diese Position, diese 6 ist, denn Kutschak scheint auch weiterhin auf dieses 4-4-2 mit Raute zu setzen und die 6er-Position ist dort einfach so irre wichtig. Das ist halt irgendwie bei uns dann der Spielgestalter und ich hatte fast das Gefühl, gerade im Vergleich mit Franz und seinen Spielen schon in der Vorbereitung, dass Walbrecht so ein bisschen teilweise ja, diese Rolle einfach noch nicht ausfüllen konnte und dass er da noch ein gutes Stück von auch entfernt ist. So gern ich es doch auch immer sehe, wenn junge Spieler aus der Akademie nach oben kommen.
Ja, also wie gesagt, er ist halt auch erst 18 und vor dieser Vorbereitung hatte ihn, glaube ich, niemand auf dem Zettel, weil auf einmal hieß es dann, er liefert in der Vorbereitung richtig gute Leistungen. Und mich persönlich hat das auch ein bisschen gewundert, weil klar, man hat den Namen schon mal gehört, gerade aus der eigenen Jugend. Aber trotzdem, ich habe nicht damit gerechnet. Und der Vergleich mit Franz ist natürlich, also Franz hat jetzt knapp 400 Spiele auf dem Buckel, ist super erfahren. Der Vergleich ist natürlich ja, schon ein bisschen heftig.
Fies geradezu.
Genau, aber was ich halt sehr gut finde, man hat einen sehr erfahrenen Mike Franz, der jetzt natürlich dann auch schon 33 ist, vielleicht noch 2 Jahre gut bei Hannover 96 spielen kann. In diesen 2 Jahren oder 3 Jahren, wer weiß, kann sich Walbrecht halt extrem gut entwickeln im Hintergrund. Also sofern er bei Hannover 96 bleibt, was ich mal hoffe. Er ist ja immerhin schon seit 2013 beim Verein, also hat im Prinzip die ganze Jugend bei 96 durchlaufen. Und wie gesagt, wenn er sich da im Hintergrund entwickeln kann, wer weiß, vielleicht kriegen wir da wirklich noch ein gutes Talent, wobei Talent ist er ja jetzt schon, aber eine gute Stammkraft aus der eigenen Jugend mehr oder weniger zusammengebastelt.
Und er ist ja auch erst 18. Wo wir gerade dabei sind, dann sollten wir jetzt auch über ihn sprechen. Mike Franz hat gegen Werder nicht gespielt in den Spielen davor, aber schon. Vielleicht habt ihr das auch mal gesehen oder die ein oder andere Szene oder so. Wie wichtig war der Transfer von Mike Franz und wie bezeichnend ist es, dass er direkt Vizekapitän geworden ist?
Also ich würde sagen, er gehört auf jeden Fall zu denjenigen, wo ich ja ein sehr gutes Gefühl habe. Also ich glaube, er ist für die Stabilität in der Mannschaft wichtig, sowohl auf dem Platz eben damit, dass er diese Sechserrolle ausfüllt, als auch neben dem Platz. Du sagst es gerade, er ist Vizekapitän, er scheint sich schon sehr gut einzubringen. Und ja, ich glaube, ist einfach wichtig, dass wir da einen Spieler haben, der das Ganze so ein bisschen organisieren kann, eben auch die nötige Erfahrung mitbringt, so ein bisschen. Ja, also gut, wir haben um ihn rum jetzt nicht nur 20-Jährige auf dem Feld rumlaufen, aber vielleicht so ein bisschen wie der Vater, der so seine Kinder so ein bisschen betreut, dass er so die Verantwortung übernimmt. Also ich muss sagen, obwohl ich auch eher einer derjenigen bin, die sagen, okay, bei den älteren Spielern, wer weiß, wie lange und ob die uns so helfen können. Aber bei Mike Franz bin ich mir ziemlich sicher, dass er eine Verstärkung für uns ist.
Also ich muss zugeben, ich war ja auch erst so ein bisschen, jetzt verpflichten wir die ganzen alten Opas und so weiter. Aber dann habe ich ihn, ich meine, gegen den HSC das erste Mal im Testspiel auf dem Platz gesehen. Und das ist echt schon, also das ist ein Weltenunterschied, ob Franz spielt oder nicht. Sobald der auf der 6 steht, ist das gesamte Mittelfeld top organisiert. Und er verschiebt die Mitspieler um sich rum und organisiert die. Und das ist einfach großartig. Ich hoffe, der kann noch lange Zeit dieses Niveau halten. Denn solange er es tut, wird er ein irre wertvoller Spieler für die Roten sein.
Ja, definitiv. Und vor allem die Kombination mit Kaiser zusammen. Das
oh,
ist
ja.
Einfach zwei sehr erfahrene Spieler. Ruhige Spieler, Leute, die das Spiel anführen können, direkt nebeneinander, das ist halt eine super Kombination. Die hat in der zweiten Liga, ich wüsste jetzt gar nicht, welches andere Team. Und das ist ein absoluter Vorteil für Hannover 96 und diese Kombination gefällt mir halt extrem gut. Was ich Franz echt hoch anrechne, ist, ich meine, der war bei Freiburg lange Kapitän, spielt oder hätte erste Liga spielen können, hat sich trotzdem gesagt, okay, du komm, ich will nochmal was Neues ausprobieren und geht in die zweite Liga zu Hannover 96. Also dieser Schritt, im ersten Moment habe ich gedacht, hey, ist der dumm? Der kann doch jetzt noch 2 Jahre seine Karriere bei Freiburg ausklingen lassen, so ungefähr. Und das rechne ich ihm wirklich sehr, sehr hoch an. Und er ist halt ein extrem, wenn man das so jetzt vom in Anführungszeichen Lebenslauf lesen sagen kann, eine treue Seele. Also er hat, jetzt muss ich kurz rechnen, 6 Jahre bei Nürnberg gespielt, dann 6 Jahre bei Freiburg. Und überall hat er eine Leaderrolle übernommen. Und das wird er bei Hannover 96 auch tun, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, er hat auch schon den Respekt von seinen Mitspielern. Also wenn Franz was sagt, dann gerade von den Jungspunden wird wahrscheinlich das gemacht, was Franz sagt. Und das ist für uns extrem gut, weil, wie gesagt, er kann das Spiel gut antizipieren, analysieren und ja, wie gesagt, für Hannover 96 ein absoluter Gewinn.
Ich meine, auf der einen Seite haben Kocak und Zuber halt den gesamten Mannschaftsrat der letzten Saison auseinandergenommen. Ich glaube, mittlerweile kann man sagen, ausnahmslos, also wirklich der gesamte Mannschaftsrat, die sind alle weg, aber wer ist halt gekommen? Mike Franz, der war Kapitän in Freiburg, Dominik Kaiser war schon Kapitän in Leipzig, ich weiß nicht, wie es in Brøndby war, aber jetzt ist er auch schon bei uns wieder Kapitän und Baris Bastas, ich meine, der war doch sogar Kapitän und wenn nicht das, dann mindestens Vizekapitän bei dem türkischen Verein, dessen Namen ich so schlecht aussprechen kann. Also wirklich eine Menge Leadership hier, die wir uns geholt haben.
Ja, ist super. Also das braucht Hannover auch. Vor allem in der zweiten Liga, die, wie gesagt, vom Spielstil nochmal komplett anders ist als die erste Bundesliga, wo es viel mehr über die Mentalität geht. Da ist das extrem wichtig und das ist gut, dass Hannover jetzt diese, ja, wenn wir es jetzt mal im Dreierbund sehen, dass man da dieses Dreierpaketchen geschnürt hat. Von daher, ich bin, wie gesagt, positiv überrascht von der Entwicklung in der bisherigen Vorbereitung und freue mich daher umso mehr auf den Saisonstart und sie dann auch im regulären Wettbewerb zu sehen.
Wir arbeiten uns langsam nach vorne. Kommen wir zu weniger guten Nachrichten. Wobei, es ist so ein gemischtes Gefühl. Valmir Soleimani hat gegen Bremen auf der 10 gespielt. Ich sag mal so, in den Spielen davor hat er mir schon besser gefallen. Er hatte in den Testspielen auf jeden Fall mal im Sturm gespielt. Ich finde, da hat er viel Dynamik und viel Bewegung reingebracht. Ich meine, er hat sogar einmal links außen gespielt, als Kocak tatsächlich ein System mit Außenspielern im Mittelfeld hatte einmal. Aber das ist auch nur eine Momentaufnahme gewesen. Auf der 10 kam er mir ziemlich verloren vor. Also da war ein sehr großer Abstand zu der Reihe der Achter und zur Abwehr hin, da war irre viel Raum, der hing da irgendwie so in der Luft und kreativ kam von ihm gegen Werder jetzt auch nicht so viel. Also wenn Werder jetzt der große Härtetest war, dann würde ich fast sagen, könnte sich Valmir Soleimani um seinen Startelf-Einsatz im Pokal gebracht haben oder so.
Ja, also auf jeden Fall muss ich dir zustimmen. Also ich fand ihn heute auf der 10 auch nicht überzeugend, aber da finde ich auch, oder ich weiß es nicht, ob er bei Mannheim das tatsächlich auch mal gespielt hat, aber er ist ja auch eigentlich Stürmer, soweit ich weiß, und dementsprechend, ja, wäre es vielleicht ganz interessant gewesen, mal zu sehen, wenn es heute geklappt hätte, dann hätten wir tatsächlich quasi mit drei Stürmern spielen können, was für die Offensive ja durchaus sehr gut ist, aber ja, wenn es halt eben nicht so klappt, also für mich hat Soleimani, wie du gerade auch gesagt hast, heute nicht unbedingt Werbung für sich gemacht, dass er jetzt nächste Woche als Zehner starten würde. Aber auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, sehe ich ihn durchaus, wie du auch gesagt hast, schon als guten Stürmer, hat auch in den Testspielen davor auch schon ein paar gute Aktionen gezeigt. Ist vielleicht ein ganz interessanter Versuch gewesen von Kocak, aber ich denke oder hoffe, dass er da auch selber gesehen hat, dass das vielleicht nicht so geklappt hat. Und ich meine, man muss ja auch sagen, in meinen Augen haben wir zumindest mit Haraguchi auf jeden Fall einen super Zehner im Kader und dann auch noch den ein oder anderen Spieler, wie zum Beispiel einen Muslia, obwohl er jetzt natürlich zuletzt auch nicht so überzeugt hat, der das auch noch spielen könnte. Also ich denke, wir sind da nicht auf Soleimani angewiesen. Ich denke mal, der fühlt sich im Sturm auch wohler und hoffe, dass er dann da auch bessere Leistungen, ja, abliefert.
Ich habe auch schon einige positive Eindrücke aus den letzten Spielen von Soleimani mir gemerkt, also gute Aktionen von ihm. Er ist auf jeden Fall nicht mehr der Spieler, der er war, als er hier unter Mirko Slomka damals seine ersten Gehversuche gestartet hat. das ist ein Weltenunterschied und man sieht in jeder Szene, dass er sich weiterentwickelt hat. Aber wie gesagt, gegen Werder, das war nicht so richtig was. Eine Erkenntnis, die ich aber gesammelt habe, ist, Haraguchi muss unbedingt auf die 10. Ich fand ihn auf der 8 ziemlich verschenkt. Da ging nicht so viel und ich glaube, das war ja schon letzte Saison eigentlich unsere große Erkenntnis über Haraguchi, dass er auf der 10 spielen muss, damit er gut spielt.
Ja, und was halt auch auffällt, wenn er halt eben nicht auf der 10 spielt, wird er um seine Abschlussstärke gebracht. Und ich meine, das kann sich Hannover eigentlich nicht erlauben. Warum sollte man auch, wenn man die Option hat? Und ich glaube, das ist da mehr oder weniger ein Experiment heute war und ich hoffe, dass es auch bei diesem Experiment bleibt. Vor allem, was mir ein paar Mal aufgefallen ist, das Zusammenspiel zwischen Haraguchi und Moruya funktioniert eigentlich ganz gut, gerade wenn er auf der 10 spielt. Und wenn man dann steile Pässe in das offensive Mittelfeld spielen kann und Haraguchi ist ein Spieler, der die Bälle verwerten kann und gut weiterverarbeitet, ja, da bleibt eigentlich gar keine andere Wahl, als diese Chance zu nutzen. Und ich glaube auch, das ist die beste Alternative, erstens, um die Doppelspitze zu unterstützen und um die gegnerische Hintermannschaft aufzubrechen. Und von daher, ja, da gehört er für mich definitiv auch hin.
Neuzugang Frank Evina, wobei ich mir nicht mehr so sicher bin, ob er wirklich jetzt Frank ist oder Franck oder was auch immer, aber Evina auf jeden Fall. Der hatte ein paar Minuten gegen Bremen gespielt. War nicht so sonderlich auffällig. Henrik, als er verpflichtet wurde, da hast du dich ja auch ein bisschen über ihn informiert. Was kannst du uns über Frank Evina sagen? Was für ein Spielertyp ist das?
Auch ein robuster und schneller Spielertyp auf der linken Außenbahn. Und als ich mich informiert habe, muss ich sagen, ist er mir echt so eine kleine, naja, wie sagt man das, ein kleiner Freudenschub emporgekommen, weil er hat in der Bundesliga bzw. in der Junioren-Bundesliga für die Münchner immer richtig gute Leistungen auf den Platz gebracht. Gut, zwischenzeitlich war er mal bei Kiel, da lief es jetzt nicht so rund, aber wie gesagt, für die Bayern hat er immer gute Aktionen, hinterlassen, sage ich mal. Bei Uerdingen ist er auch sofort zum Leader aufgestiegen und die sind jetzt immerhin nicht so weit entfernt von Hannover 96. Konnte auch schon internationale Erfahrungen sammeln in der Youth League, hatte auch einen guten Eindruck hinterlassen. Das Einzige, das war auch der Grund, warum es jetzt bei Bayern noch nicht ganz gereicht hat. Ich will jetzt natürlich nicht Hannover 96 und Bayern vergleichen, aber da fehlt halt noch so ein bisschen der Feinschliff. Man merkt halt, er hatte noch nicht die Spielerfahrung auf absolutem Profiniveau. Ist da manchmal noch ein bisschen zu verspielt. Ich würde ihn fast schon ein bisschen mit Muslia vergleichen. Muslia hat das auch, dass er zu verspielt ist und sich in manchen Situationen zu viel zutraut. Der einzige Unterschied ist, ich glaube, bei Evina kann man das schnell abtrainieren. Und dann wird er definitiv zumindest eine gute Backup-Option sein auf der linken Seite. Und wenn er langsam an die Mannschaft herangeführt wird, ich glaube, dann kann das noch ein großer werden bei 96.
Maxi, wenn du auf Frank Evina blickst und auf Florent Muslia, welchen von den beiden Spielern kriegt Kenan Kutschak als erstes hin?
Ja, da würde ich tatsächlich auch zu Evina tendieren, auch wenn ich immer noch die Hoffnung habe, dass Florent Muslia eines Tages irgendwie so spielt, wie er das mal angedeutet hat zwischendurch, als er ganz frisch bei uns war, damals gegen Leverkusen oder gegen Frankfurt. Glaube ich schon, dass Evina durchaus, also wie Henrik gerade gesagt hat, ein Spieler ist, der hier und da noch ein bisschen was lernen muss, weil er vielleicht auch die Erfahrung noch gar nicht hat auf dem Niveau, aber den man durchaus auch dahin bringen kann und der sich entwickeln kann. Und ich fand es auch ein bisschen schade fast, dass er heute, er hat dann doch noch fast 30 Minuten gespielt. Okay, das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber ich fand, er hat in der Vorbereitung auch schon ein paar gute Aktionen gezeigt und ich sehe ihn auch auf jeden Fall als Verstärkung an. Als jemand, der dann über außen auch mal Tempo machen kann und das Spiel mitgestalten kann.
Ja, was Muslia angeht, muss ich sagen, also man sieht ihm an, er hat die Kritik angenommen, er hat die Aufgabe angenommen und er bemüht sich auf jeden Fall auch richtig doll. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das große Früchte schlägt. Also, Muslia ist echt so ein Spieler, wo auch ich immer dabei bin. Ich habe auch große Hoffnungen in ihn. Ich sehe auch, wenn ich auf ihn schaue, vor allem das Talent, das er mitbringt. Aber er stagniert halt irgendwie. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nach dieser Vorbereitung noch nicht endgültig gesehen, dass Kutschak ihn aus der Stagnation herausgebracht hat.
Ja, soweit ich weiß, hat Kutschak ja auch vor, ihn zu verleihen. Und ich glaube, das ist in dem Fall wirklich das Sinnvollste. Weil er wird bei Hannover 96 keine Chance auf den Stammplatz haben. Und ja, auch als Backup, glaube ich, wird es sehr, sehr schwer für ihn. Und von daher kann er vielleicht einfach mal bei einem anderen Verein, vielleicht auch irgendwo im Ausland, zeigen, dass er sich eben doch etablieren kann. Also Ich stelle mir jetzt zum Beispiel die erste niederländische Liga sehr, sehr gut vor, bei irgendeinem, in Anführungszeichen, mittelmäßigen Verein, dass er da halt dann eben sein Potenzial aufleben lassen kann. Und
oder Belgien oder meinetwegen Dänemark, keine Ahnung.
Genau, irgendwie so. Und ich glaube, das tut halt beiden gut. Hannover 96 wird es gut tun, weil sie erstmal, wie gesagt, darauf hoffen können, dass sich Muslia bei dem anderen Verein entwickelt. Und Muslia, wie gesagt, bekommt halt von Hannover 96 dann so gesehen die Chance. Und von daher, ich meine, als wir ihn geholt haben, bei Karlsruhe hat der Junge abgeliefert. Und da hat sich jeder 96-Fan gedacht, als dann hieß, okay, jetzt kommt er zu 96. Was ist das für eine geile Sache? Ja, die Technik hat er schon gezeigt, dass er die hat. Wie gesagt, die Konstanz fehlt halt leider komplett. Und von daher ist, glaube ich, ein Leihgeschäft wirklich das Beste für ihn.
Wenn ich richtig gezählt habe, müssen wir noch über zwei Neuzugänge sprechen. Der eine hat gespielt, der andere hat nicht gespielt. Wir hatten Kingsley Schindler schon mal so am Rande erwähnt vorhin. Also wenn wir an Schindler denken, dann denken wir ja vor allem an seine super erfolgreiche Kieler Zeit. Und auch wie er damals vielleicht mit Marvin Duksch zusammengespielt hat. Wie wertvoll kann Kingsley Schindler, der ja leider nur ausgeliehen ist, in dieser Saison noch werden für uns?
Ja, also auch bei Schindler, glaube ich. Ich hatte ihn tatsächlich, erstmal muss ich sagen, gar nicht, oder hatte gar nicht auf dem Schirm, dass er schon so alt, in Anführungsstrichen, ist. Ist ja schon 27. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass er irgendwie so um die 24 ist. Aber ich glaube, er kann ein sehr, sehr wertvoller Spieler für uns werden. Eben auch ja, mit seinem Spielstil, mit seinem Tempo. Und was auch ganz gut ist, das hattest du ganz am Anfang schon mal angesprochen, dass er, glaube ich, auch ein bisschen vielseitiger ist. Das heißt, er kann vorne rechts spielen, kann das Offensivspiel beleben, kann da gute Tempoläufe machen. Er kann aber eben auch vielleicht mal als Rechtsverteidiger eingesetzt werden. Und gerade, um auch darauf wieder zurückzukommen, wenn wir eben mit etwas offensiveren Außenverteidigern spielen, die dann eben auch mal mit aufrücken, das könnte eine Aufgabe sein, die er sehr, sehr gut ausfüllen kann, denke ich.
Also ich kann da im Prinzip nur zustimmen. Ich habe gerade mal in den Bericht geguckt. In der Kieler besten Zeit haben sie zusammen in einer Saison, also Duksch und Schindler, 46 Scorerpunkte hinbekommen. Ich meine, wenn sie das bei Hannover schaffen, dann sind wir, glaube ich, alle zufrieden.
Da gehe ich mit, auf jeden Fall. So, liebe Leute, hier, ich klatsche schon in die Hände. Ich freue mich total. Wir können gleich wieder eine neue Torwart-Diskussion anfangen. Freut ihr euch auch schon?
Yippie!
Darüber sprechen wir gleich. Michael Esser hat groß gepatzt im Testspiel. Und nicht unerwähnt lassen sollten wir die ganzen Abgänge. Auch da gibt es noch ein paar Worte drüber zu bequatschen. Ach Leute, gerade eben ein wenig vergessen, der ich glaube bislang teuerste Neuzugang, Patrick Tomasi, wenn ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe, müsste ich eigentlich, so hat's der Hacky nämlich auch beim Testspiel-Stream ausgesprochen, Patrick Tomasi, ich sag euch mein erster Eindruck von ihm, klar, jetzt noch nicht so viele Aktionen und Spielerisches und so weiter gesehen, aber was mich irre beeindruckt hat, war, wie er zum Teil Zweikämpfe geführt hat, denn seine Beine waren überall, also wie er seine Geräten irgendwie in die Gegenspieler reingehalten hat und sich verbogen hat, das wirkt schon sehr agil und athletisch auf mich und da musste ich schon zweimal gucken, um noch richtig zuzuordnen, wessen Beine nun wem gehören und so weiter. Euer erster Eindruck von ihm?
Ich muss ja fairerweise dazu sagen, ich habe die letzten Minuten und somit auch seine Spielzeit leider nicht gesehen. Ich vertraue dir jetzt mal blind mit deiner Auskunft. Nee, aber ich war schon im Vorfeld begeistert, weil von ihm, er war der einzige Neuzugang, abgesehen von Franz, den ich schon auf dem Schirm hatte, weil er einfach extrem gute Leistungen abgeliefert hat. Und gut, FC Astana ist jetzt nicht die Hausnummer, weil es ist halt ein kasachischer Verein. Aber da hat er extrem gute Leistungen abgeliefert. Ich habe da manchmal ein bisschen reingeläuert, weil mich die Liga ziemlich interessiert. Ich stehe so ein bisschen auf kleine Ligen. Da ist er immerhin 5-mal Meister geworden und hat in 107 Spielen 45 Tore geschossen und 19 Vorlagen gegeben. Das ist schon beachtlich und wie gesagt, deswegen hat mich das extrem gefreut. Jetzt zum Schluss bei Alaves war er nicht so erfolgreich, Aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum Hannover 96 eben an diesen Spieler rangekommen ist, wenn ich ehrlich bin. Und ja, er hat super viel Potenzial, hat in hohen Ligen schon gespielt und dürfte sich in der zweiten Bundesliga sehr, sehr schnell etablieren. Und deswegen freue ich mich einfach auf ihn.
Immer wieder werden seine Scorerpunkte hervorgehoben, die er bei so ziemlich jeder Station schon mit hoher Regelmäßigkeit erzielt hat. Und gegen Scorerpunkte wollen wir uns nicht wehren. Nicht wahr, Maxi?
Ja, das sehe ich auch so. Also da war ich tatsächlich auch ein wenig überrascht, dass es dann tatsächlich geklappt hat, den Spieler zu uns zu holen. Ich bin gespannt. Ich verspreche mir relativ viel von ihm. Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich ihn sehe oder wo vielleicht auch Kenan Kocak ihn dann sieht, weil ja, er ist ja offiziell ein Rechtsaußen, aber ich fand, und das hat man auch schon heute gesehen, in der Zeit, in der er auf dem Feld stand, also er war ja quasi überall zu finden in der Offensive. Er ist mal vorne angelaufen, er war mal auf der linken Seite, er hat mal auf der rechten Seite das Tempo mitgenommen. Also ich glaube, er ist da zum einen sehr, sehr vielseitig und zum anderen eben auch ein guter Spieler. Und da bin ich mal gespannt, wie viel Freude wir an ihm haben werden.
Abschließend kann ich vielleicht bemerken, ich glaube, unsere Außenbahnen, und das ist ja fast schon ein wenig bescheuert, denn bislang spielt Kocak vor allem mit dem FIFA 2 mit Raute, da gibt es keinen linken und keinen rechten Mittelfeldspieler, aber wenn man jetzt auf den Kader blickt, würde man sagen, oh, das sind aber echt starke Außenbahnen. Wir haben schon über die Stärke unserer Außenverteidiger gesprochen, aber wir haben für diese ja theoretisch 4 Kaderplätze, jeweils links und rechts außen, Schindler, Evina, Tomasi und Meiner ist natürlich immer noch da. Und auch Valmir Soleimani kann über links außen kommen. Also hätte ich jetzt fast gesagt, große Überraschung, dass wir in diesem Testspiel noch nicht mal eine Halbzeit in einem anderen Spielsystem gesehen haben, das vielleicht doch über Außenbahnen Spieler verfügt.
Ja, also da ist natürlich ganz cool, denke ich, dass wir da vielseitig sind, dass wir da auch umstellen können, dass Kenan Kocak auch von seinem 4-4-2 mit Raute, was er eher bevorzugt, dann eben auch abrücken kann, weil wir einfach die Möglichkeiten haben, auch Leute eben nach außen zu stellen und dann mit Flügelstürmern zu spielen. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass das dann eben auch so klappt und dass wir da nicht völlig zusammenbrechen, wenn wir dann auf einmal das System ändern. Aber ich denke, die Mittel und die Spieler haben wir auf jeden Fall.
Und dann ist es endlich soweit. Und wir können endlich wieder über die Torwartposition diskutieren. Mein Gott. Also die Tore, die könnt ihr alle individuell nachgucken. Und ich würde es auch empfehlen. 96 ist sehr zuverlässig. Die haben das immer relativ schnell online auf dem YouTube-Kanal. Die Zusammenfassung mit den Toren. Und wenn ihr dann die beiden Gegentore anschaut, liebe Hörerinnen und Hörer, dann werdet ihr beim ersten Gegentor vielleicht denken, ich habe jetzt keinen großen Patzer oder so gesehen, aber irgendwie, wenn der Ball am Torwart vorbeigeschoben wird und dann trotzdem neben dem Pfosten noch so viel Platz ist, dann könnte eventuell mit dem Stellungsspiel doch irgendwas nicht geklappt haben. Aber spätestens beim zweiten Tor werdet ihr sehen, das war wohl ein individueller Fehler von Michael Esser. Wer von euch beiden mag diese wunderbare Situation einmal beschreiben, so gut es geht?
Maxi, du darfst.
Ah, okay. Es war ja ein Ball, der in die Spitze kam von Werder Bremen aus dem Mittelfeld und Michael Esser ist herausgeeilt, wenn ich mich da richtig erinnere, wollte den Ball klären mit dem Kopf, war außerhalb des Strafraums. Niklas Hult ist da auch noch mit rumgelaufen. Die beiden standen dann quasi voreinander. Ein Bremer Stürmer war da auch noch mit. Ein Bremer Stürmer war da auch noch mit bei. Und Michael Esser hat den Ball aber irgendwie gar nicht so richtig weggeköpft und der ist dann so ein bisschen da rumgedümpelt. Dann waren sie sich auch nicht einig, wer jetzt hingeht, wer den Ball klärt. Am Ende hat gar keiner den Ball geklärt. Esser war natürlich noch nicht wieder im Tor und konnte Bremen leider einschieben.
Ich glaube, das größte Problem war tatsächlich, dass Esser den Hult quasi vom Ball weggeschickt hat, bevor der wieder aufgekommen ist. Esser wollte den dann ganz lockerflockig wegköpfen, wenn er wieder in die Luft kommt, aber der Ball hat sich halt komisch gedreht und springt auf einmal zur Seite. Und dann hat weder Hult noch Esser die Kontrolle, aber der Bremer Gegenspieler. Wer war es noch gleich?
Es müsste dann Sargent wahrscheinlich gewesen sein, stimmt, der zumindest Josh das Tor Sargent gemacht.
Sargent war es. Ja, und der hatte halt gar kein Problem, den Ball dann einfach reinzuschieben. Ey, Junge, Junge, also wir haben den Ziel, ja.
Zu Essers Verteidigung.
Na.
Ich meine, er hat den Ball ja weggespielt. Er hat ihn ja getroffen. Aber er darf den Ball dann in einer solchen Situation nicht flach in die Mitte spielen.
Tja.
Also das habe ich in meiner grandiosen Fußballkarriere schon gelernt, ja, dass man das nicht machen soll. Und ja, also hätte er den normal hoch rausgespielt, dann ja, wäre es okay gewesen. Wäre jetzt auch keine Glanzleistung, weil man sich denkt, okay, da ist Hult, wir haben dann einen Innenverteidiger positioniert, der höchstwahrscheinlich auch den Zweikampf gewinnt, weil der Ball in die Spitze war jetzt nicht so gut. Dann würde man sich halt denken, okay, ich hätte auch wegbleiben können. Aber so ist es natürlich einfach saudämlich. Und jetzt geht die Diskussion wieder los, ja, warum hat man Zieler denn verliehen? Der war doch jetzt dann auch nicht schlechter. Ja.
Also, ich will nur damit sagen, wenn sich das im Pokal und in den Ligaspielen irgendwie bald nochmal wiederholen sollte, dann haben wir genau diese Torwartdiskussion wieder auf der Haustür, vor der Haustür stehen und müssen sie notgedrungen auch hineinlassen und vielleicht übernachtet sie dann auch ein, zwei Spieltage mal auf der Couch. Es war wirklich, also ja, Esser hat noch nicht wieder die Spielpraxis. Er hat das halbe Jahr oder das Jahr auf der Bank gesessen und muss erst wieder reinkommen. Das war auch meine Erinnerung noch irgendwie so, dass Esser, wenn ich mich richtig erinnere, immer noch so ein paar Spiele echt brauchte, bis er wieder richtig drin war und bei 100% war und seine Leistung abgerufen hat. Aber er hätte sich kaum ein schlechteres Spiel aussuchen können als die Generalprobe vor dem Start im DFB-Pokal. Und das, also was macht einen guten Spieler aus? Die eine Hälfte sind die Fähigkeiten, die er hat. Und die andere Hälfte ist ja ungefähr das Wissen, dass der Spieler weiß, welche Fähigkeiten habe ich nicht. Und daran hat es in diesem Fall irgendwie gehapert. Esser hatte keine Notwendigkeit, so rauszulaufen, dass man... Ja, das war ein offensiveres Offensivverhalten als von Ron-Robert Zieler, der da ja durchaus mehr für bekannt ist. Und ich hoffe einfach, dass es nur so ein Aussetzer war und sich dann im regulären Spielbetrieb nicht nochmal wiederholt.
Man sagt ja, wenn man die Generalprobe verkackt, ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen.
Ich bin beruhigt.
Ich kenne die Weisheit aus der Big Band. Das ist okay. Natürlich super, kann man richtig gut auf Fußball übertragen. Aber vielleicht ist es ja so.
Was wollte ich noch? Ich wollte über Abgänge sprechen mit euch. Lass es mich aufzählen. Nicht mehr mit dabei. Waldemar Anton, Emil Hansson, Ron-Robert Zieler, Marvin Bakkerlords, Edgar Pripp, Soto sowieso schon lange. Albonos hat noch keinen neuen Verein gefunden. Ostschulek hat überraschenderweise noch keinen Verein gefunden. Das hätte ich ja auf jeden Fall gedacht. Jung auch noch nicht. Philippe auch noch nicht. Und Marc Stendera auch noch nicht. Auch Julian Korb ist weiterhin vereinslos. Das waren all die Abgänge, die wir zu verkraften hatten. Ich glaube, über Waldemar Anton müssen wir nicht groß reden. Wir hatten in der Rückrunde sehr oft darüber geredet, was wir an ihm schätzen und wie er sich entwickelt hat. Und ihn jetzt für gerade mal 4 Millionen an Stuttgart zu verlieren, das tut natürlich schon weh, gar keine Frage. Was all die anderen Namen angeht, gibt es da Spieler, wo ihr sagen würdet, ich weiß nicht, den hätten wir nicht abgeben müssen?
Ja, gibt es. Definitiv. Also, ich fange einfach mal an. Es ist tatsächlich so, und ich weiß nicht, wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass auch unter manchen Hannover-Fans eine relativ große Unzufriedenheit herrscht, was Neuzugänge angeht. Ich glaube, das ist ein Stück weit, zumindest kann ich das bei mir beobachten, der Entwicklung in dieser Transferphase geschuldet. Natürlich ist es in diesem Jahr nicht einfach. Die Saison ging bis 3 Tage vor Ende der Verträge. Ich finde das auch vollkommen legitim, dass man erstmal alle Spieler verabschiedet hat und dann gesagt hat, wir schauen mal, mit wem sprechen wir noch, ob wir noch wen zurückholen oder beziehungsweise jemandem einen neuen Vertrag geben. Ist auch alles vollkommen okay, aber ich muss sagen, es fing eigentlich schon schlimm an und ging nur noch schlimmer weiter. Also es ging ja glaube ich 3 Wochen lang, dass Hendrik Weidand oder dass dann eben in der Öffentlichkeit quasi darüber diskutiert wurde, ob er denn nun nochmal einen Vertrag unterschreibt oder nicht, was er ja am Ende dann gemacht hat, finde ich auch ganz gut. Von allen anderen Spielern, wo man ja auch bei dem einen oder anderen gehört hat, ja, da wird auch nochmal gesprochen, habe ich nichts gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also sicherlich, vor allem wenn es klappt, ist es ganz gut, einen Umbruch einzuleiten. Also wann willst du einen Umbruch einleiten, wenn dich jetzt nach einer Zweitligasaison, die nicht so gelaufen ist, wie du das vorhattest, mit einem Trainer und einem Sportdirektor, die sich zumindest anscheinend relativ einig sind, dass sie ihren oder dass sie den Verein neu ausrichten wollen, ja klar, aber trotzdem sehe ich vor allem zum Beispiel bei Marc Stendera und eventuell auch bei Julian Korb, zumindest als Backup, vor allem bei den beiden würde ich sagen, da hätte man doch zumindest mal Gespräche führen können. Vielleicht hat man das ja auch getan und es ist einfach nicht an die Öffentlichkeit gekommen, man hat sich nicht einigen können, dann ist das leider so. Aber ich finde eben vor allem bei den beiden als Backup hätte ich mir gewünscht, dass sie bei uns bleiben. Und ja gut, bei einem Albonos, bei einem Oscholek, da sind zwar auch Spieler bei oder einen Jungen, die ich persönlich ganz gerne mochte, da kann ich aber, denke ich mal, nachvollziehen, dass Hannover dann gesagt hat, nee, das machen wir jetzt nicht länger. Und ja, vielleicht lasse ich euch erstmal zu Wort kommen zu den vertragslosen Spielern, weil zu den Abgängen, ja, nein, ich mach ihr erstmal weiter.
Hast du schon was? Weil ich hätte ein paar Gedanken direkt.
Achso, ja, sag du ruhig zuerst, alles gut.
Maxi mit Marc Stendera, da stimme ich dir irgendwie 100% zu. Ich hätte halt einfach gesagt, Muslia leihen wir jetzt aus zu einem Verein, weiß nicht, in der niederländischen Liga, wo er den Stammplatz hat und sich entwickeln kann. Und Stendera holen wir uns dafür als Backup im Mittelfeld auf der 8 oder so. Ich finde, da würde er wunderbar hinpassen. Und so viel kann der doch gar nicht kosten. Vor allem je länger der vereinslos ist, desto günstiger müsste er vom Gehalt doch eigentlich auch werden. Ansonsten, ja. Ich blicke nicht ansatzweise so kritisch auf den Umbruch wie die Hannover 96 Twitter-Bubble. Die ist manchmal doch schon relativ negativ eingestellt, wenn man mal hineinhorcht. Ich finde das sehr konsequent, was Kocak und Zuber machen. Da wurde sich von Spielern getrennt, die in die Spielweise nicht reinpassen, wie Albonos, der vielleicht defensiv nicht gut genug ist und zu langsam ist, um diese Position mit dem Linksverteidiger zu spielen, so wie Kocak das haben will. Oder ein Bakalorz, der oft gerne kopflos nach vorne gerannt ist und riesige Lücken dann hinter sich aufgerissen hat. Das hat halt einfach nicht mehr ins System gepasst und ich finde das auch sehr konsequent, dass man sich dann von all den Spielern getrennt hat, die so nicht mehr reinpassen. Ja, Prip kann ich mittlerweile verkraften, weil er direkt einen neuen Verein gefunden hat. Ist halt nur komisch, dass man irgendwie Spieler erst teuer abfindet und den Vertrag noch ausbezahlen lässt und die dann kurz darauf doch noch irgendwie einen neuen Verein finden. Da frage ich mich, hätte man nicht einfach für 0 Euro gehen lassen und dafür das Gehalt des Ausstehende, das hätte doch auch der neue Verein irgendwie. Aber gut, das sind Details, ich war auch in den Verhandlungen nicht drin, aber insgesamt blicke ich gar nicht mal so negativ auf den ganzen Umbruch drauf und finde vieles, was die beiden machen, nachvollziehbar.
Joa. ich muss sagen, es gab vor allem zwei Abgänge, die mich ein bisschen geärgert haben. Also Nummer 1 ist Bakalotz. Den hätte ich als Backup definitiv behalten. Gut, ein Wehmutstropfen ist das, zumindest so, wie es rüberkam und wie es an die Öffentlichkeit vermittelt wurde, dass die Vertragsauflösung von beiden Seiten forciert wurde. Und ich meine, wenn es, wie gesagt, von beiden Seiten ist und Bakalotz wollte auch eine neue Aufgabe, dann ist es was anderes. Dann muss man das auch berücksichtigen. Und was ich halt wirklich einfach komplett dumm finde, ist der Transfer von Emil Hansson. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich habe eine familiäre Bindung in die Niederlande und verfolge daher die Liga auch recht intensiv. Und er hat bei Feyenoord damals gute Leistungen absolviert, wurde dann ausgeliehen in die zweite Liga nach Waalwijk, hat da dafür gesorgt, dass das Team aufsteigt. Ich habe gerade die Scorer-Punkte-Anzahl nicht mehr im Kopf, aber da war er auf jeden Fall mit Abstand der beste Offensivspieler. Naja, und bei Hannover hatte er kaum eine Chance, sage ich mal. Ich kann mich nur daran erinnern, weil ich da im Stadion war in Karlsruhe. Da hat er kurz vor Schluss echt gut das 2-1 von Henrik Weidand aufgelegt. Und das hat mir extrem gut gefallen. Und generell auch seine Spritzigkeit, ist ein junger Spieler mit Entwicklungspotenzial und ich kann es einfach nicht verstehen, wie man so einen Spieler abgeben kann. Selbst wenn er jetzt noch keine Stammplatzgarantie hätte. Ich glaube nicht, dass ein Spieler, der aus der zweiten holländischen Liga kommt, auf eine Stammplatzgarantie pocht, auf Anhieb. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und als Backup, nichts gegen Frankie Wiener oder Florent Muslia, aber die Qualität hat er meiner Meinung nach allemal. Und deswegen hätte er die Rolle auch ausfüllen können. Und wie gesagt, ich kann es einfach nicht verstehen. Jetzt geht er, wie gesagt, zurück nach Holland. Da wird er sich meiner Meinung nach auch sehr schnell etablieren, weil in die Liga rutscht man vermeintlich sehr gut rein. Ja, von daher wird man sich am Ende der Saison, meine Prognose, definitiv ärgern, warum man diesen Spieler nicht behalten hat.
Ich habe auch noch so ein Was-wäre-wenn, allerdings noch ein bisschen von davor. Ich musste in den vergangenen Tagen immer mal wieder denken, was wäre wohl gewesen, wenn Ivar Fossum so ein halbes Jahr noch länger geblieben wäre und dann Kocak noch miterlebt hätte? Ich habe nämlich immer wieder das Gefühl, dass Fossum einer gewesen wäre, der super in Kocaks System auch mit reingepasst hätte, auf so einer Achterposition. Aber wer weiß, vielleicht bin ich da auch der Einzige.
Nee, also mir hat er damals auch gefallen, also... Ich kann
vor allem in Dänemark wissen. Ist er ja direkt Stammspieler geworden. Der Stammspieler in Aalborg und ach ja, er hat halt immer mit den Trainern Pech gehabt und so weiter. Ich glaube, der wäre unter Kocak auch nochmal aufgeblüht, aber wer weiß. So Jungs, gibt es noch irgendwas Wichtiges zu besprechen oder haben wir zufällig einen Neuzugang aus Versehen vergessen? Sollen wir vielleicht noch weiter darüber sprechen, dass Tolgay Arslan seinen Vertrag bei Fenerbahce aufgelöst hat, Martin Kind aber gesagt hat, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass er zu uns kommt? Oder gibt es noch andere wichtige Sachen?
Also, ja, ich würd noch mal eben gerne was zu den Abgängen sagen. Also
ja.
Die nicht vorher, also die natürlich auch vorher unter Vertrag standen, aber dann eben wo die Verträge nicht ausgelaufen sind. Also das sehe ich tatsächlich ähnlich wie ihr. Emil Hansson, jemand, den ich, muss ich ehrlich zugeben, jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, aber klar, der war ja nur ausgeliehen und habe ich ja vorhin schon mal gesagt, kann ich auch bis heute nicht verstehen, warum der im Winter abgegeben wurde, um dann einen Philipp Ochs dafür zu holen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich bin jetzt nicht so da im Thema wie du, Henrik, in der niederländischen Liga, aber das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass er da aufblüht und man sich am Ende fragt, hätten wir dem vielleicht nicht doch eine Chance geben können. Ansonsten ist eben ein Spieler, wo ich wirklich, und das habe ich, glaube ich, bisher wirklich selten erlebt, aber wo ich wirklich sauer war, als ich das gelesen habe, auch wenn es sich jetzt schon über mehrere Tage oder Wochen abgezeichnet hat, die Sache mit Edgar Pripp. Also das kann ich auch bis heute nicht verstehen. Ich kann verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, okay, er ist ne, auch nicht mehr der Jüngste und für einen Umbruch sollte man dann eben vielleicht auch mal dahin gehen, wo es weh tut. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde, er hat sich so gut zurückgekämpft, er hat eine gute Rückrunde gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja intern, was weiß ich, irgendwie Mist gebaut oder hat sich gegen Kocak aufgelehnt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Oder hat gesagt, ich möchte aber gerne einen neuen Vertrag und 3 Millionen pro Jahr verdienen. Aber all das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ich sehe wirklich den Grund nicht, warum er abgegeben wurde. Und dann auch noch auf diese Art und Weise, dass man auch Geld dafür bezahlt, dass er dann zu einem direkten Konkurrenten geht. Vielleicht bin ich bei dem Thema auch nur so emotional, weil er eben auch ein Spieler ist, den ich sehr, sehr gerne mochte. Aber das kann ich halt nicht nachvollziehen. Also weiß ich nicht. Ich fand ihn, er war ein guter Spieler in der Rückrunde. Er wäre ein Spieler gewesen, der auf der Position der 8 oder vielleicht auch außen sicherlich was hätte reißen können. Und ja, ich kann es eben fußballerisch nicht ganz nachvollziehen und auch, warum man da dann eben noch Geld investiert, damit der dann zu einem direkten Konkurrenten geht, das weiß ich nicht.
Den letzten Teil, den kann ich auch sehr schlecht nur nachvollziehen. Meine generelle Vermutung ist einfach, dass Kocak den harten Schnitt haben wollte. Also was passiert, wenn du Pripp und wenn du Bacalords noch weiter dabei behältst? Du hast ein paar Anführer in der Mannschaft, die aber allesamt auf der Bank sitzen irgendwie. Die haben weiter in diesem Teamgefüge die Anführerrolle haben die inne. Und die 9 Spieler, die das eigentlich übernehmen sollten, stehen auf dem Platz und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, dass irgendwie noch andere Anführer mit dabei sind. Und ich glaube, was einfach so die Leadership-Fragen in der Mannschaft angeht, wollten Kocak und Zuber diesen ganz harten Schnitt und das Neuaufbauen von Grund auf.
Das ist vielleicht eine Möglichkeit, das stimmt.
Ja, Aber es gibt ja immerhin auch eine positive Nachricht.
Na?
Da muss ich Martin Kind, man muss ich mir so ein bisschen denken, oder denke ich mir so ein bisschen, Martin Kind hat sich verändert. Nur so ein Gedankenspiel, ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht so, aber es kam ja dieses, ich glaube, gestern kam das auf, dieses völlig abstruse Gerücht, dass Saloniki Marvin Ducksch verpflichten will. dieser komplette Schwachsinn und dann auch noch für 1,5 Millionen Euro. Ich habe ehrlicherweise drüber gelacht, weil Hannover 96 oder Saloniki, gut, erste griechische Liga, es ist immerhin die erste Liga, aber ich glaube, da ist Hannover 96 schon die bessere Adresse. Und da haben ausnahmsweise mal nicht die Eurozeichen in den Augen von Martin Kind geleuchtet. Das hat mich so ein bisschen überrascht, weil normalerweise hätte ich jetzt gedacht, okay, Hannover 96 nimmt da eventuell sogar Verhandlungen auf. Also so habe ich Hannover 96 in letzter Zeit in Erinnerung gehabt. Aber das Thema wurde direkt abgehakt und das hat mich ein bisschen positiv überrascht.
Ja, wobei das macht halt wirklich keinen Sinn. Also da, nee, lohnt Sinn es sich halt, nicht, da lohnt es sich halt auch wirklich nicht mal groß drüber nachzudenken, weil wenn Ducksch weg ist, der mag dann 1,5 Millionen bringen, aber dann musst du die 1,5 Millionen ja auch direkt wieder in zum Beispiel einen Serdar Dursun investieren und dann kommt da noch irgendwie Handgeld drauf, Beratergebühr und so weiter und am Ende hast du Geld verloren bei diesem Stürmertausch und keinen allzu besseren Stürmer dafür dann da. Also das hätte nie im Leben Sinn gemacht oder macht auch keinen Sinn.
Natürlich nicht, aber
von daher.
Das Einzige, was mir da ein bisschen in den Sinn gekommen ist, man weiß es ja jetzt nicht unter dem Gespann Zubak Kucak, aber vorher schon, dass man bei Spielern, die dann irgendwie in der Rückrunde mal gezündet haben, gesagt hat, okay, vielleicht war das ja auch nur so ein Momentum. Und das war ja bei Ducksch auch so. Der hatte ja zu Anfang auch seine Schwierigkeiten und dann in der Rückrunde ist er komplett aufgeblüht. Und das finde ich halt gut, dass Zubak und vor allem Kucak wissen oder ihn zu schätzen wissen und sagen, okay, das war halt eben nicht dieses Momentum, sondern dass da höchstwahrscheinlich auch die Trainingsleistungen gescheit bewertet werden und dem Spieler angerechnet werden und das Vertrauen in den Spieler gestärkt wird. Und das ist eine Eigenschaft, das Gefühl hatte ich zum Beispiel unter Slomka nicht, dass diese Bindung zu den Spielern entsteht. Und ja, ich glaube, dass da, wie gesagt, Kucak auch einen großen Anteil an dem Erfolg hat.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, das rechne ich ihm hoch an und deswegen bin ich auch froh, dass er jetzt einen langfristigen Vertrag hat. Die Gerüchte um einen vorzeitigen Abgang von Kucak kann ich irgendwie auch nicht nachvollziehen, weil ich glaube auch nicht, dass er das möchte. Er hat sich jetzt super etabliert, hat eine gute Rückrunde mit Hannover gespielt und ich glaube, wenn dieses Konzept jetzt von Anfang an so in der zweiten Bundesliga gefahren wird, ist das echt erfolgsversprechend.
Ich glaube, das Ding mit diesen ständigen Gerüchten um Kucak, durch seine Leistungen hier in Hannover hat er halt die türkischen Medien auf sich aufmerksam gemacht, vielleicht noch mehr als in Sandhausen noch. Und die türkischen Medien stelle ich mir ähnlich vor, wie so die spanischen Sportzeitungen und so weiter und vom History-Level. Und ich glaube, die sind jetzt einfach dabei zu gucken, kommt da gerade der neue große türkische Fußballtrainer bei hoch? Und dann schreiben die halt so ein bisschen. Ich glaube, das kann man einfach als Wertschätzung hinnehmen. Und ich glaube nicht, dass sich Kucak großartig Gedanken macht, irgendwie schon wieder abzuhauen. Nach nicht mal einem Jahr.
Ich glaube es auch nicht und ich hoffe es auch nicht.
Okay, machen wir einen Deckel drauf. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr das Spiel geguckt habt. Und ich weiß, es ist nicht immer ganz leicht, 96 Spiele zu gucken, gerade wenn da noch ein bisschen Öl im Getriebe fehlt und so weiter. Aber wir haben da schon die ein oder andere Erkenntnis herausziehen können. Ich würde sagen, wir reden dann vielleicht direkt vor dem Pokalspiel nochmal oder vielleicht auch erst später entscheiden wir dann spontan. Ich sage jedenfalls Dankeschön an Henrik Zinn, Autor bei 96freunde.de.
Sehr gerne und vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören.
Und ebenfalls danke an Maxi Wilsmann, ebenfalls Autor bei 96freunde.de.
Ja, vielen Dank. Ich war gerne dabei. Freue mich auf den anstehenden Saisonstart und ich hoffe, dass es dann auch wir positiv in die Saison gehen können.
Das hoffe ich auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal und macht es gut. Bleibt gesund vor allem. Tschüss.
96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.